Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen dafür, dass du die Welt gemacht hast und die Menschen gemacht hast und dass du uns aus Liebe gemacht hast, damit du ein Gegenüber hast und dass dein Sohn, du Herr Jesus Christus, alles zurückgekauft hast. Herr Jesus, dass du dich selber gegeben hast dafür, dass die Gnade unser fester Grund geworden ist, dass wir uns fest darauf verlassen dürfen. Danke, dass deine Gnade jeden Tag neu ist und bis in alle Ewigkeit, so wie wir es gesungen haben, frisch und neu bleibt. Herr, dass dein Wesen sich nicht verändert. Ich möchte jetzt danken für die Stunde, möchte ich bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du uns erreichst. Möchte ich bitten, dass du die Noah segnest und dass du uns jetzt eine gute Stunde schenkst, in der du gegenwärtig bist und in der du geehrt wirst. Amen.
Es schneit. Ein bisschen. Aber dann denke ich immer an Jeremia 1,18. Da steht, lasst uns, kommt, sagt der Herr, lasst uns zusammen richten. Auch wenn eure Sünden Scharlach sind, Karmosinrot, sie werden so weiß wie Schnee. Also es darf schneien. Wir freuen uns und fahren weiter mit David. Aber zuerst habe ich eine Frage. Es gibt morgen einen Ausflug. Der wird toll, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wo es hingeht. Das wird toll. Das wird uns noch erklärt. Und zu derselben Zeit gibt es ein Seminar, wie lese ich die Bibel. Das haben wir letztes Jahr auch mal hier gemacht. Da geht es darum, dass ihr selber, dass wir gemeinsam mit einem Text arbeiten und dass wir das üben, wie liest man einen Text, wie geht man damit um, wie findet man heraus, worum es geht, was die Hintergründe sind, was vorher und nachher, also es wird Arbeit, Ausflug oder Arbeit. Jetzt mal eine vorsichtige Frage, wer hätte eventuell Interesse an diesem Seminar. Ich bin nicht verletzt, wenn niemand. Oh. Gut. Und wer war letztes Jahr schon mal dabei bei diesem Seminar? Und die machen das wieder, oder? Wieder. Habt ihr es noch nicht gelernt? Okay, alles klar. Ihr könnt auch noch anders entscheiden, aber ich wollte ein bisschen wissen. Ich wähle jetzt ein anderes Thema, weil ich weiß, dass du dabei bist. Ja. Ich wähle ein anderes Thema. Ja, also Samuel, 1. Samuel über David. Wir sind schon ein bisschen unterwegs mit diesem jungen Mann, der ganz überraschend gesalbt wurde, gerufen wurde von Gott, als er Hirte war. Wir haben gesehen, dass er Hirte blieb nach der Salbung, obwohl er natürlich, es hat sich vieles verändert und doch auch nicht. Dann kam er an den Hof, da ging es aufwärts. Er wurde zuerst Musiker, dann Waffenträger für Saul. Dann hat er im Heer gedient und dann hat er Goliath besiegt und dann ist er endgültig umgezogen und lebte dann weiterhin am Hof. Und da ist dann der Neid bei Saul hochgekommen und das ist schlecht ausgegangen. Ich sagte schon, David musste dann flüchten. Und ich versuche mit ein paar Stichworten dort anzukommen, wo wir ankommen wollen heute. Und zwar in Kapitel 20 von 1. Samuel, verabschieden sich David und Jonathan am Ende dieses Kapitels. Es war für Jonathan sehr schwer zu erkennen, dass sein Vater wirklich derjenige war, den er war. Er hat auch immer wieder David gesagt, so schlimm ist das nicht, mein Vater wird sich verändern, kann man sich vorstellen, ist ja sehr schmerzhaft für ihn gewesen. Und dann heißt es in Vers 33, da versucht dann Saul, Jonathan zu töten, weil Jonathan immer für David einsteht. Und dann heißt es, Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll David doch sterben, was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren, den eigenen Sohn. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch in glühendem Zorn auf und aß am zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte, weil sein Vater ihn Schmach angetan hatte. Jemand fragte mich, was ich lese, das ist die Eberfelder Übersetzung. Ich mag diese Übersetzung sehr. Ich hoffe, ihr auch, aber ihr liest mit halt in der Bibel, die ihr habt. Und dann geschah es am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld und dann hat er was mit David verabredet, ein Zeichen. Er soll jetzt David ein Zeichen geben, ob er sicher ist, ob er nicht doch noch bleiben kann. Aber er hat jetzt verstanden, dass David weg muss. Und dann in Vers 41 verabschieden sie sich, sie küssten einander, Jonathan und David, und sie weinten miteinander, David aber am allermeisten. Das finde ich immer so tragisch. Der war derjenige, der weg musste. Und er wusste, seine Zukunft wird jetzt ganz unsicher. Die beiden Freunde haben geweint, aber für David war das wohl sehr schlimm. Er wusste nicht, wie das gehen wird. Und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden. Jonathan war immer der Ermutiger, war immer derjenige, der David gesagt hat, also vertraue auf Gott. Und er sagt dann auch, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Und es ist auch so, dass David, als Jonathan schon gestorben ist und Saul auch, dass David nachfragen lässt, gibt es noch jemand von Sauls Haus? Kann ich noch was für ihn tun wegen dieser Verheißung? Also eine Freundschaft, unglaublich. Kapitel 21, Vers 1, und David machte sich auf und ging weg, Jonathan aber ging zurück in die Stadt. Und David kommt dann zum Priester Ahimelech in Nob und da lügt er. Da sagt er, dass der König ihm etwas geboten hat und er sagt, dass er Brot braucht und ein Schwert. Und er bekommt das Schwert, ganz interessant, Vers 10, Kapitel 21, von Goliath. Der Priester sagte, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, es ist in ein Oberkleid gewickelt hinter dem Ephod. Wenn du dir das nehmen willst, so nimm es, denn außer diesem ist kein anderes da. Und David bekommt dieses Schwert und macht sich jetzt auf den Weg. Hat gelogen, hat gesagt, ich brauche diese Sachen für den König, aber braucht es natürlich für sich selbst. Er musste Waffen mithaben, er brauchte auch Brot für unterwegs. Und David, Vers 11, machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gath. Und dann fangen eigentlich die Abenteuer, würde ich fast sagen, die fangen dann an. Und jetzt wird es interessant, in Kapitel 22 heißt es, David ging weg, er hat sich wahnsinnig gestellt vor dem König Achish, weil der ihn erkannt. Er kennt, das ist natürlich auch groß bekannt gegeben. David ist irgendwo unterwegs, der soll gefangen werden, der muss umgebracht werden. Er stellt sich wahnsinnig, damit er nicht erkannt wird. Kapitel 22, Vers 1, und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Interessant. Denke, es war für seine Verwandtschaft auch nicht mehr sicher in Israel. Schon nur deswegen, weil sie mit ihm verwandt waren. Und sie sind anscheinend auch geflüchtet. Und dann heißt es in Vers 2, es sammelten sich um David lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Es sammeln sich Leute um David. Er ist nicht mehr allein, er bekommt eine eigene Truppe sozusagen. Und später wird er aus diesen Menschen sein Heer machen. Er wurde ihr Anführer und es waren bei ihm etwa 400 Mann, also 400 solche Leute, die verschuldet waren, Menschen mit erbittertem Gemüt. Das war also nicht direkt die Truppe, die man sich wünscht, oder? Wenn man auf der Flucht ist und ja, und da denke ich, da ist David auch schon ein Typus von Jesus. Von welchen Menschen ließ er sich umringen? Zöllner, Ehebrecher, Diebe, Fischer? Auch nicht gerade die Elite Israels. Und David ist hier irgendwie wie Jesus, ist Jesus ähnlich. Er sammelt Menschen um sich, die nicht direkt die besten Leute sind, nach menschlichem Ermessen. Und David ging von da nach Mizpe in Moab und sagte zum König von Moab, finde ich auch ganz liebevoll, lasst doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Er bringt seine Eltern in Sicherheit. Er bringt sie in ein Nachbarland. Und er brachte sie vor den König von Moab und sie wohnten bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Und der Prophet Gad sagte zu David, bleib nicht auf der Bergfeste, geh hin und begib dich in das Land Juda. Gad. Wir kennen Samuel, aber es gab auch einen Prophet Gad anscheinend, der David manchmal auch beraten hat. Er soll weg, sagt er hier, er soll sich in das Land Juda begeben. Und diesem Gad treffen wir auch in 2. Samuel 24 wieder, Vers 11 bis 19. Da wird er der Seher Davids genannt. Ich finde es so liebevoll von Gott, dass David immer wieder Menschen bekommen hat, unterwegs, Wegbegleiter für kürzere oder längere Strecken, die ihn raten konnten, die ihm helfen konnten. Samuel stirbt bald, das werden wir auch lesen. Jetzt gibt es auch noch Gad, später gibt es Nathan. Es hat sogar unterwegs auch eine Frau gegeben, die ihm geholfen hat, Abigail, die ihn davon abgehalten hat, sich zu versündigen, die ihn erinnert hat an Gottes Verheißungen für ihn und gesagt hat, du darfst dich nicht versündigen, denn Gott hat Großes mit dir vor. Also immer wieder bekommt er Wegbegleiter. Übrigens Samuel, zu ihm ist David auch am Anfang seiner Flüchtlingsjahre mal gegangen, aber er ist kurz vor Davids Begegnung dann mit Abigail gestorben. In Kapitel 23 treffen sich Jonathan und David zum allerletzten Mal. Die Philister kämpfen und plündern und David befragt den Herrn und sagt, soll ich hinziehen? Und der Herr sagt zu David, er soll das machen. Also David und Gott haben hier schon ein ziemlich intimes Verhältnis, eine ziemlich intime Beziehung. Sie reden miteinander und hier dann am Ende in Kapitel 23, Vers 16, macht Jonathan, der Sohn Sauls, sich auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Was hat er gemacht? Er hat ihn ermutigt. Er hat ihn aufgesucht. Er hat sich auf den Weg gemacht. Ich weiß nicht genau, wie weit weg er schon war. Er hat David gesucht und gefunden. Er hat seine Hand in Gott gestärkt. Kennen wir das? Sind wir solche Leute, die das auch machen? Sind wir solche Tröster? Oft sind wir Menschen, die dann eine Freundin oder einem Freund sagen, ach, wie schlimm, was du alles miterlebst. Ja, wirklich, nein, ich verstehe das auch nicht. Das ist nicht das, was Jonathan hier macht. Der weint nicht mit David, er stärkt seine Hand in Gott, er stärkt seinem Glauben. Er sagt zu ihm in Vers 17, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich, sagt er, werde der Zweite nach dir sein. Das geschieht übrigens nicht. Das Erste, was er sagt, das ist Gottes Sache. Ja, Gott hatte eine Verheißung für David. Gott hatte ganz bestimmte Pläne mit David und hier zeigt Jonathan sich als Mensch. Er hat viel für David getan und er meint, dass er vielleicht David doch auch weiterhin helfen kann. Nicht nur jetzt, sondern wenn der König geworden ist. Versteh das. Aber Gott hat nur eine Verheißung über David ausgesprochen. Und beide, Vers 18, schlossen einen Bund vor dem Herrn und David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Und dann geht die Verfolgung weiter, ab Vers 19, da wird David von Saul wieder weiterhin verfolgt und flüchtet in die Wüste Maon. Und in Kapitel 24, wir können leider nicht alle diese 15 Geschichten aus den 10 Flüchtlingsjahren so richtig anschauen, aber Kapitel 24 ist schon was ganz Besonderes, müsst ihr wirklich nachlesen, nachher dann, wo David die Gelegenheit hat, Saul zu töten. Er befindet sich in einer Höhle und Saul kommt in diese Höhle hinein, weiß nicht, dass David mit seinen Männern da in der Höhle versteckt ist und die Männer flüstern David ein, das ist doch jetzt das, was Gott dir schenkt. Du hast jetzt eine von Gott geschenkte Gelegenheit, um Saul zu töten. Und David macht das nicht, finde ich total beeindruckend. Er macht das nicht, er sieht noch immer in Saul, Saul ist für ihn noch immer der Gesalbte des Herrn. Solange Gott Sauls Königtum bestehen lässt, unternimmt David nichts, auch wenn er weiß, dass er der Nächste ist. Wir reagieren oft voreilig oder wir können nicht warten. Wir denken, wir wissen, wie das gehen soll und wir helfen Gott ein bisschen. Aber David, man sieht hier, dass David sich schon entwickelt als Mann Gottes. Vers 11, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Das erkennt David noch immer als Gottes Sache, was er mit Saul macht. Und Gottes Sache, wann er das macht.
Er kann warten. Die Rache ist mein, sagt Gott. Ich bin derjenige, der dafür verantwortlich ist, er nicht. Können wir warten? Ja, und dann sieht man, dass er also mit Saul redet, dass Saul weint in Vers 17, dass er David sagt, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen, du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast. Also Saul ist ziemlich umgehauen von dieser Sache. Aber es dauert nicht lange und er fängt wieder an, Saul zu verfolgen. David zu verfolgen. Ich wollte nur schauen, ob ihr noch zuhört. Kapitel 25, da stirbt Samuel. Das ist so ein Vers und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage und sie begruben ihn in seine Heimat in Rama. Das ist so eine, da wird uns was mitgeteilt. Okay, Saul ist gestorben und er wurde begraben. Und ich denke dann bei mir, da konnte David nicht dabei sein. Wer ist gestorben? Samuel. Ich bin ganz durcheinander. Samuel ist gestorben und David konnte nicht bei seinem Begräbnis sein. Warum nicht? Das war zu gefährlich. Ganz Israel war da. Der König war wahrscheinlich auch da. Und David konnte nicht dabei sein. Es war aber sein Mentor. Wie einsam muss er sich gefühlt haben? Wie verzweifelt muss er gewesen sein? Und dann macht er sich auf. Dann zieht er hinab in die Wüste Paran und dann trifft er Abigail, über die ich nichts sagen werde, weil das morgen dran ist, aber es ist eine spannende Geschichte. Auch ein bisschen eine romantische Geschichte. Und die darf ich nicht erzählen heute. Kommt morgen. Ist aber nicht nur romantisch. Ist auch tragisch. Ist auch tragisch. Also David hat dann schon eine Frau. Vers 43 in Kapitel 25 und dann bekommt er auch noch diese Abigail als Frau. Und dann denken wir, wo ist Michal geblieben? Irgendwo in diesen folgenden Kapiteln hat Saul Michal weggenommen von David. Einfach weggenommen, so ging das. David war eine Zeit nicht da, hat wahrscheinlich für Saul gekämpft und er hat seine Frau weggenommen und sie einem anderen Mann gegeben, so ging das. Also er hat Michal nicht mehr, die hat wirklich David geliebt, sie hat David auch geholfen. In einer Situation hat sie ihm geholfen zu entkommen, aber hier heißt es auch in Vers 44 von Kapitel 25, Saul aber hatte seine Tochter Michal, die Frau Davids, Palti, dem Sohne des Laish aus Galim, gegeben. Unglaublich, oder? Stellt euch das vor, ihr Frauen, die Männer habt. Ihr werdet weggenommen und einem anderen Mann geschenkt. Das waren Zeiten. Ja, dann in Kapitel 26 passiert das wieder, dass Saul das Leben von, dass David Saul nicht umbringt, obwohl er dazu eine Gelegenheit hat. Und dann in Kapitel 27 kommt David nach Ziklag. Was war das? Das war eine Stadt im Gebiet der Philister. Es wurde David irgendwann zu viel. Und dann hat er bei sich gedacht, ich soll eigentlich das Gebiet Israels verlassen. Ich ziehe zu den Philistern, da wird mich Saul nicht suchen. Das war ganz schlau, aber natürlich auch ganz gefährlich. Denn wie sollen die Philister ihn jetzt aufnehmen? Er gehört ja, soweit die Philister das wussten, zum Haus Sauls. Er war ja auch der große Kämpfer, er war der Krieger gewesen im Heer. Und dann kommt er nach Ziklag und dann tut er, als ob er auf der Seite des Philisterkönigs steht und bietet sich sozusagen an und sagt, ich stehe auf deiner Seite, ich bin für dich da. Und er bekommt dann eine eigene Stadt. Vers 5 in Kapitel 27, David sagte zu Achish, das war ein Philisterkönig, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gebe man mir einen Platz in einer der Städte auf dem Lande, damit ich dort wohne. Denn wozu soll dein Knecht, als ob er sein Knecht ist, bei dir in der Königsstadt wohnen? Und Achish gab ihm an diesem Tag Ziklag. Und da wohnte er im Gebiet der Philister, Vers 7, 1 Jahr und 4 Monate. Ja, und jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Es passiert noch einiges. Saul befragt eine Totenbeschwörerin. wird von Gott gestraft. Und bei den Philistern entsteht Misstrauen gegenüber David. Ist er uns wirklich treu? Ist er wirklich derjenige, der er sagt zu sein? Und jetzt kommt Kapitel 30. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen. Sie hatten gekämpft, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag angefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt, also zurück. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Er hatte ja 600 Männer und die hatten anscheinend inzwischen auch Frauen oder hatten die schon. Es war ein Volk geworden, das mit David mitgezogen ist. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das hat er von seinem Freund gelernt, von Jonathan. Und David sagte zu dem Priester Abiatar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abiatar brachte das Ephod zu David und David befragte, den Herrn soll ich diese Schar nachjagen, werde ich sie einholen? Und er, Gott, sprach zu ihm, jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Und da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Sehen wir das vor uns, was alles geschehen ist? David mit seinen 600 Männern zurückgekehrt von einem Kampf nach Ziklag, wo er eigentlich nicht hingehörte. Aber es war seine Stadt geworden. Er hat eine Zeit lang, ein Jahr, 4 Monate dort gelebt. Die Stadt ist in Trümmern. Die wurde überfallen, während sie weg waren, alle Frauen, alle Kinder, alles weg. Und jetzt jagt David die Leute nach, die das gemacht haben. Vers 10, David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, die blieben zurück. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und 2 Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du? Und woher bist du? Und er antwortete, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Es waren Feinde von Israel. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und wir haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Und als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen, sie tranken, sie feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom kleinsten bis zum größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute, noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten, alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. Sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und allerlei böse und nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen und gehen aus. Aber David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Trost bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus und David machte es zur Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Also während der Abwesenheit von David und seinen Männern sind die Amalekiter, die Erzfeinde Israels, in das Südland und in Ziklag eingefallen. Die Stadt ist mit Feuer verbrannt, Frauen und Kinder sind mitgenommen worden, darunter die Frauen von David. Und die Konfrontation mit der verlassenen und ausgebrannten Stadt ist natürlich unerträglich. Man kann sich das kaum vorstellen, man kommt nach Hause und Dorf oder Stadt ist verbrannt, es ist kein Mensch mehr da. Wie nach einem Bombenattentat oder ein Erdbeben. Ruinen, Rauch, Trümmerhaufen, keine lebendige Wesen, nur Stille. Nichts ist mehr, wie es war, nichts wird mehr sein, so wie es war. Und sie stehen bei den Trümmern, total zerschlagen, es gibt nichts mehr zu reden. Es gibt nichts mehr zu sagen und es heißt in Vers 4, die Männer weinten, bis sie nicht mehr konnten. 600 Männer weinen, bis sie nicht mehr konnten oder eine andere Übersetzung, bis keine Kraft zu weinen mehr in ihnen war. Sie stehen vor dieser Stadt, es ist nichts mehr davon übrig. Und David steht jetzt unter Druck. Er ist der Leiter dieser Truppe, er ist auch derjenige, dessen Idee es war, im Philisterland unterzutauchen. Und ist ja weggezogen mit seinen Männern, ohne die Stadt überwachen zu lassen. Das ist alles seine Schuld. Und jetzt steht das Volk bzw. seine Mannschaft gegen ihn auf. Sie sind erschüttert, sie sind erbittert, sie haben ihre Geliebten verloren und David ist schuld. In Vers 5 haben wir gelesen, dass seine Männer ihn steinigen wollen. David trifft jetzt eine ganz starke Wahl. Im vorigen Kapitel war Saul im Bedrängnis und hat eine Totenbeschwörerin geholt. David tut das nicht, er stärkt sich in dem Herrn. Er sucht Gott. Er sucht Rat bei Gott. Er sucht seine Zuflucht nicht beim Menschen. Er stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott, Vers 5. Und dann sucht er einen Mann Gottes, einen Priester. Das hat er von Jonathan gelernt. Als die beiden Männer sich zum letzten Mal getroffen haben, in 1. Samuel 23, da hat er David gestärkt in seinem Glauben. Er hat David gesagt, dass er sich nicht fürchten sollte. Und er hat die alte Verheißung Gottes an David bestätigt. Du wirst der nächste König von Israel sein. Das ist schwer zu glauben, wenn man vor einer Stadt steht in Trümmern, wo nichts mehr übrig geblieben ist, wo man total leere Hände hat, oder? Kennen wir auch. Wir denken, Gott hat versprochen, dass er bei uns ist, dass er uns segnen will. Wieso habe ich meine Arbeit verloren? Wieso ist mein Kind gestorben? Wieso bin ich jetzt krank? Wir stehen manchmal vor Trümmern und kennen uns nicht mehr aus und weinen, bis wir nicht mehr können. Und David trifft die Entscheidung, um in einer solchen Situation Gott zu suchen und zu sagen, wie soll es weitergehen? Er hält daran fest, dass Gott seine Verheißungen treu sein wird. Das finde ich beachtlich. Er entwickelt sich hier immer mehr als Mann Gottes. Er reagiert hier sehr tapfer. Seine Männer, alle seine Männer, sind gegen ihn aufgestanden. Und jetzt sucht er Gott. Und Gott sagt ihm, dass er gehen soll. Er soll den Amalekiten nachjagen. Er, Gott, wird die Gefangenen befreien. Wieder Auftrag und Verheißung. Sehr oft in der Bibel geht immer zusammen diese Verknüpfung. Gott fragt etwas von uns, er verheißt etwas. Bin bei dir, ich werde dir den Weg zeigen, ich werde. Es ist jetzt dringend, dass die Männer schnell gehen. Sonst finden sie ihre Frauen nicht mehr zurück, denn die wurden meistens sehr schnell verkauft als Sklavinnen. Oder die Männer, die den Sieg errungen hatten, haben die Frauen für sich genommen, als Sklavin oder als Beifrau. Also sie haben es eilig. Und irgendwie muss es David dann auch gelungen sein, um seine Männer zu beruhigen. 600 haben geweint, bis sie nicht mehr konnten. Dann wollten sie David steinigen. Er stand ganz alleine da. Und es muss so gewesen sein, dass Gott so klar und deutlich in David anwesend war. David hat ihn ja gesucht, dass die Männer sich beruhigen ließen. 600 Mann. Das kann er nur mit Gottes Hilfe getan haben, oder? Man kann 600 Mann, die so aufgeregt sind, nicht so schnell beruhigen. Also alle 600 ziehen mit David mit den Amalekitern nach. Und beim Bach Besor, sind ein bisschen unterwegs, da wird entschlossen, dass 200 Mann zurückbleiben, weil sie einfach nicht mehr können. 200 von den 600 Mann sagen, also wir haben gerade gekämpft, wir sind erschöpft, wir schaffen das nicht mehr. Und diese 200 bleiben dann zurück, die sollen beim Tross oder beim Gepäck bleiben. Sie haben die Aufgabe, aufzupassen. Und dann lesen wir in Vers 11, dass David und seine Männer unterwegs einen erschöpften Ägypter finden. Der Mann hat seit Tagen nichts mehr getrunken, nichts mehr gegessen. Und er ist erst wieder ansprechbar, wenn sie ihm Brot und Wasser, ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen gegeben haben. Die Bibel ist immer sehr spezifisch. Also zwei Rosinenkuchen, nicht ein. Und ein Stück Feigenkuchen, nicht zwei. Und Wasser und Brot. Ich finde das so schön, um zu sehen, dass in einer Situation, wo Menschen nachgejagt werden, dass man Halt macht bei einem Kranken und ihm versorgt. Bisschen Samariterartig, oder? Man macht Halt und versorgt den kranken Mann. Hier sehen wir bei David das Herz eines Hirten. Er beweist dem Fremdling Barmherzigkeit, wie es der Samariter aus dem Gleichnis Jesus, dem verwundeten Reisenden, zeigte. Der Ägypter ist ein Knecht der Amalekiter. Er ist dabei gewesen, so stellt sie heraus, als sie die Stadt Ziklag vernichtet haben und als sie mit Beute, mit Frauen und Kindern davongezogen werden sind. Er selber aber ist zurückgeblieben, weil er krank war. Zum Sterben zurückgelassen. Wertlos geworden, weil er krank war. Zum Sterben zurückgelassen von dieser Truppe. Und gefunden und am Leben gelassen von David. Dieser Mann führt David zu den Amalekiten, die gerade ein Freudenfest feiern wegen ihres Sieges und wegen der großen Beute aus dem Land der Philipper und aus dem Land Juda. Dann folgt eine Schlacht und dann geschieht es, dass David und seine Männer ihre Frauen und Kinder befreien können und ihr Besitz auch zurückfinden und noch vieles anderes, denn es gab ja auch eine Beute aus anderen Ländern, die haben sie auch mitgenommen. Finde das nicht so einfach, sie auch nicht, oder? Immer wieder so eine Schlacht und Beute, aber das ist die Zeit des Alten Testaments gewesen, wo die Könige in der Frühlingszeit wegzogen und versucht haben, irgendein Volk dann wieder zu besiegen, eine Beute zu holen. Das passte in dieser Zeit und so müssen wir das auch sehen. Und auffallend ist aber, und das sollen wir auch aufmerken, dass David hier tut, was Saul hätte tun sollen. Saul hat vor Jahren von Gott den Auftrag bekommen, dass er die Amalekiter besiegen und ausrotten sollte. Die Amalekiter waren die Erzfeinde Israels, die von Gott verflucht wurden in 2. Mose 17. Und Saul hat das nicht gemacht. Und jetzt macht David das, was Saul nachgelassen hat. In Vers 21 kehrt David mit seinen Männern zurück zum Bach Besor und erkundigt sich nach dem Wohlergehen der Zurückgebliebenen und dann passiert es. Es melden sich einige, es melden sich viele, es melden sich vielleicht alle, die mitgekämpft haben gegen den Amalekiten und sie sind empört darüber, dass David die Zurückgebliebenen mit einbezieht, dass er überhaupt auf sie achtet. Was sie, die Kämpfer, betrifft, zählen diese Menschen nicht mehr mit. Sie haben ja nichts geleistet. Sie sind beim Bach gesessen. Sie haben sich ausgeruht. Sie haben ihre Füße ins Wasser gehängt und sie haben sie verkühlt und sie haben genossen. Sie haben nichts getan. Die Kämpfer waren, als sie die Trümmer von Ziklag verließen, auch müde, auch erschöpft. Aber sie haben sich trotzdem auf den Weg gemacht und den Gefahren getrotzt, während die beim Bach die Tage in aller Ruhe und in Sicherheit verbringen konnten. Als ihre Kollegen gekämpft haben, saßen sie eben beim Bach und rauchten eine Zigarette. Nichts gemacht. Sie verdienen also keinen Respekt und erst recht keinen Teil der Beute. Vers 22, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen, dafür können sie dankbar sein, dann sollen sie gehen. Wie hart, wie menschlich. Da wird eine große christliche Veranstaltung organisiert. Und es helfen viele dabei mit. Einige stehen voran, die machen die Sachen, die wichtig sind. Und einige machen Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind. Die stehen in der Garderobe und die überwachen die Mäntel. Die machen ja nichts. Die haben es ruhig. Und die werden meistens vergessen. Die haben ja nichts Wichtiges geleistet, nichts Sichtbares. Die bekommen keine Blumen. Die bekommen keine Ehre, die stehen daneben, wenn die andere gelobt und belohnt werden. Aber eigentlich im Grunde haben alle mitgearbeitet, damit diese Veranstaltung gelingt, oder? Und eigentlich sind die, die auf der Bühne gestanden sind, die haben genauso viel geleistet wie die, die in der Garderobe waren oder die, die die Toiletten sauber gemacht haben. Ohne alle wäre nichts gegangen. Diese Leute sind nicht mitgegangen, weil sie faul waren, sie konnten nicht mehr. Und Gott hat ihnen und David hat ihnen diese Ruhe gegönnt. Jesus spricht auch darüber, über die Leute, die gerne vorne sitzen, die gerne gelobt werden, die meinen, sie haben Großes geleistet, während andere. Vielleicht kann man es auch so sagen, es gibt Menschen, die leisten Wichtiges, Sichtbares und es gibt Menschen, die leben eben ihren Alltag. Die sind mit den Kindern beschäftigt, mit dem Haushalt, mit Eltern, die Hilfe brauchen. Sie sind zu Hause vielleicht, weil sie selber wenig Kraft haben, weil sie krank sind. Also was leisten die eigentlich? Davids Männer sehen die Beute und betrachten das als eine Belohnung für sie. Sie haben gekämpft und die Zurückgebliebenen, naja, die sind halt zurückgeblieben. Und jetzt steht David gegenüber Männer, die nach Vers 22 böse und nichtswürdig waren. Wir haben auch gelesen, dass das nicht gerade die Elite Israels war. Das waren Menschen, die selber flüchten mussten, vielleicht weil sie Verbrecher waren. Und hier zeigt sich bei David der Hirte, der König, denn bei ihm geht das so, dass alle Menschen gleich behandelt und gleich belohnt werden. Und dass geteilt wird von dem, was errungen wurde, obwohl errungen. In Vers 23 reagiert David auf ihr Egoismus und ihre Habsucht, auf ihr Denken, dass sie ein Recht auf etwas haben. Und er sagt, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Der Herr hat gegeben. Es ist der Herr, von dem wir den Segen bekommen. Natürlich, wir haben mitleisten dürfen, wir haben mitarbeiten dürfen, aber es war Gottes Sache, dass alles gelungen ist. Gottes Sache, Gottes Werk. Und Gott bekommt auch jetzt von David die Ehre. Macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Und jetzt kommt es. Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Zweimal das Wort Anteil. Und zwar für die, die aktiv gekämpft haben, die hatten Anteil und die sich ausruhten und beim Tross blieben, die hatten ebenfalls Anteil. Der große und der scheinbar kleine Einsatz werden hier in gleichem Maße geschätzt. Es wird nicht verglichen, es wird nicht gewogen, da muss sich keiner entschuldigen, weil er oder sie nur. Beide Gruppen haben Anteil gehabt an dem, was geschehen ist und miteinander sollen sie teilen. Und von diesem Tag an läuft das so. Das heißt, dass David es zu Ordnung und Recht für Israel gemacht hat. Und auffallend ist auch noch, das haben wir nicht gelesen, dass er von der Beute etwas genommen hat, womit er die Ältesten in Juda segnete. Er hat ein Segensgeschenk nach verschiedenen Städten gesandt, wo er mit seinen Männern gewesen war. Er segnet die Städte und die Regionen in Juda, wo er mit seinen Männern Gastfreundlichkeit erfahren hat, als er auf der Flucht war. Ich finde das eine ganz besondere Geschichte und ihr habt diese Geschichte vielleicht nicht gekannt. Wir kennen die Geschichten, die spannender sind. Aber ich habe diese Geschichte Gnade beim Bach-Besor genannt. Es ist viel mehr als ein Zwischenfall. Dieser Vorfall beim Bach-Besor hat uns, die wir Teil der großen Gemeinde Christi sind, viel zu sagen. Wir können es in einem Wort zusammenfassen, Gnade oder Großzügigkeit unseren Geschwistern gegenüber. Wir sind in Gottes Augen alle gleich. Wir haben alle Anteil. Wir haben alle Anteil. Die, die Gott lieben, die Gott dienen wollen. Ob sie jetzt zu Hause den Haushalt machen oder irgendwo auf einem Podium stehen oder wir haben alle Anteil. Wenn wir Gottes Wille für unser Leben suchen, wenn wir ihn dienen wollen, wenn wir ihn lieben, dann wird nicht gewogen. Da wird nicht verglichen. Im Himmel wird nicht verglichen. Wir haben alle Anteil. Und wir teilen alle mit im Segen, auch die, die das vielleicht in unseren Augen nicht verdienen. So großzügig ist unser Gott. So gnädig ist unser Gott, dass er uns auch immer wieder mal Zeit schenkt, wo wir unsere Füße im Bach kühlen dürfen, wo wir uns mal hinsetzen dürfen und ausruhen dürfen. Da werden wir nicht dafür abgerechnet. Es wird nicht gerechnet. Wir sind Kinder Gottes, er liebt uns und wir zählen alle mit. Gottes Gnade ist ein Geschenk und im Grunde ist es unverdient. Gottes Gnade ist ein Geschenk und im Grunde ist es unverdient. Wir sind alle berufen, um mit in den Kampf zu ziehen. Wir kennen den Brief von Petrus, wo er sagt, dass wir die Paulus, wo wir die Waffenrüstung Christi anziehen sollen. Wir sind Kämpfer. Aber es gibt Zeiten, Paulus, ja, in Epheser. Wir sind Kämpfer, aber wir kämpfen in verschiedenen Zeiten in unserem Leben auf verschiedene Art und Weise. Und wir teilen in Gottes Gnade. Wir haben alle Anteil an Gottes Reich, das unter uns ist. Wir sind alle dazu berufen, um das Unsere dazu zu tun, dass das Reich Gottes auch zunimmt, dass es wächst. So ist die kleine Miriam, die mit 10 Jahren beim Nil saß und die Wache hielt bei ihrem kleinen Bruder Mose, ist genauso wichtig wie Königin Esther, die ein ganzes Volk rettete. Ist in Gottes Augen gleich. Sie haben beide das getan, was an dem Moment notwendig war und was für sie möglich war. Wir leben nicht für uns. Wir leben zur Gottes Ehre am Front, an der Front und beim Bach. In großen Dingen und in scheinbar kleinen Dingen. Es heißt in Kolosser 3,17, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, das alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wenn wir siegen, wenn Gott uns segnet, dann ist das nicht unsere Leistung. Dann ist das ein Geschenk Gottes. Er teilt aus. Und er geht davon aus, dass wir es lernen wollen und üben wollen, dass wir von dem, was wir empfangen haben, dass wir austeilen. Dass wir davon verschenken, dass wir das nicht für uns behalten, weil wir meinen, das haben wir verdient, da haben wir ein Recht darauf. Er segnet uns, damit wir andere segnen können. Er schenkt uns Dinge, damit wir austeilen können. Unser Gott ist so großzügig. Beim Fischfang von Petrus schenkt er so viele Fische, dass ausgeteilt werden konnte. Bei der Brotvermehrung dasselbe, bei der Hochzeit zu Kana dasselbe. Er schenkt uns immer mehr, als wir brauchen. Er schenkt genug, dass wir austeilen können. Denn wir sind eine Truppe, wir sind eine Familie, wir sind eine Gemeinschaft. Und alles, was wir empfangen, ist unverdient, ist Gnade. Ich denke, diese Geschichte hat uns viel zu sagen. Und wir sehen hier wieder, dass David ein Stückchen vorwärts vorangekommen ist. Morgen geht's weiter. Ich denke, wir bleiben jetzt mal stehen. Wir denken auch noch darüber nach, was Gnade bedeutet. Und vielleicht denken wir auch darüber nach, was wir empfangen haben von Gott. Und was wir vielleicht teilen können mit anderen, damit auch sie beschenkt werden. Wo es Menschen gibt, die etwas brauchen, was wir haben. Und wir dürfen auch aus dieser Geschichte lernen, dass Gott uns lieb hat, auch in Zeiten, wo wir nicht so viel leisten, wo wir vielleicht ausruhen, weil wir müde sind oder älter geworden sind oder krank sind. Da sind wir nicht in Gottes Augen auf einmal weniger wert, weniger wertvoll. Wir bleiben alle Diener Christi. Und wir bleiben alle Mitarbeiter Christi. Und das Wichtigste ist, dass wir Freunde Christi sind, die ihm immer wieder sagen, hier sind wir. Was willst du, dass ich tue? Was kannst du mit meinem Leben anfangen? Was kannst du mit mir anfangen? Zeig es mir, ich stehe zur Verfügung. Das ist ein großes Wunder, oder? Dass wir einen solchen Gott haben, der bedingungslos liebt und großzügig schenkt. Mehr, als wir brauchen, mehr, als wir verdienen. Lass uns beten. Vater, wir wollen danken für diese Geschichte, auch wenn es immer wieder Sachen gibt, die wir nicht ganz verstehen, weil wir in einer so anderen Zeit leben und manches eben nicht nachvollziehen können. Wir wollen dich darum bitten, Herr, dass du unsere Augen öffnest für das und unsere Ohren für das, was wichtig ist, was wir sehen, was wir hören, was wir verstehen sollen. Und wir wollen dir danken für das Beispiel von David, der unterwegs war, Wichtiges zu tun hatte, doch Halt machte und Zeit nahm für einen kranken Mann. Wir wollen danken, Herr, für sein Beispiel, dass er die, die zurückgeblieben waren, nicht abserviert irgendwie, sondern mit einbezog, weil sie dazugehörten, weil sie eine Gemeinschaft waren, weil sie zusammengehörten. Und Herr, wir erkennen auch, dass es so oft unter uns geschieht, dass wir uns erheben und denken, wir sind besser als die andere und der oder die hat das nicht verdient. Wir wollen dich bitten, schenke, dass auch wir großzügig werden, dass wir austeilen, dass wir nicht rechnen, nicht nachrechnen, nicht berechnen, sondern dass wir großzügig sind und die Gnade, die wir selbst empfangen haben von dir, auch weitergeben. Und so beten wir wieder, Herr, so wie schon früher, segne uns und setze uns zum Segen füreinander, auch in diesen Tagen. In Jesu Namen. Amen.